Und da sind wir, wie versprochen, mit unserem ersten Podcast.
da Tarita Radi Post ist da.
Da können wir nochmal neu anfangen. Und wie versprochen, da sind wir auch direkt mit unserem ersten so richtigen Podcast. Zwei Prinzessinnen reden über Disney.
Ha! Offizielle Folge 1.
Offizielle Folge 1, denn heute wollen wir über den allerersten abendfüllenden Langfilm sprechen.
Offizielle nämlich Folge 1, über den offiziell ersten Langfilm.
So ist ja auch unsere eigentliche Nummerierung. Wird genau. Alle verwirren, weil es ja trotzdem Podcast Nummer 2 ist. Wie dem auch sei, wir reden über Schneewittchen.
Von 1937, Regie David Hand, der auch Regie geführt hat bei einem deiner liebsten Disney-Filme, nämlich Bambi.
Ah.
Ich wollte jetzt keinen so
Ich find's wieder so toll, dass du ich sehe schon ganz viel handschriftlich gemachte Notizen. Ihr könnt davon ausgehen, Christoph ist derjenige, der sich immer tipptopp vorbereitet und ich werf Sachen rein, die dann auch faktisch hoffentlich stimmen.
Wie gesagt, ich bin fürs Faktische zuständig, du fürs Subjektive.
Sagen voll. So. Ja, und fange subjektiv an. Wie genau, toll ist ich bitte sagen, Schneewittchen?
Ja, bist du zufrieden?
Voll.
Hast du den Film als Kind schon gesehen oder erst zum ersten Mal?
Nee, ich hab den einige Male gesehen. Ich hatte ihn damals auch, als er aus dem Disney-Tresor entlassen wurde in die Blu-ray-Welt, habe ich mir den sofort gekauft. Und ich finde, es ist total absurd, wenn du diesen Film heute schaust und weißt, dass der jetzt bald... Nee, der ist 80 Jahre alt.
Ja, ne? Sicher, der ist 1937 gedreht, der ist 83 Jahre alt.
Wahnsinn, und wie wunderschön dieser Film aussieht und dass der so gut gealtert ist. Der funktioniert optisch, du merkst, das ist eben nicht das Breitbandformat, sondern das alte Kinoformat, quasi wie 4:3. Aber die Animationen sind toll, die Lichteffekte, was die für Lichteffekte gezeichnet haben. Damals gab es keinen Computer, es war noch nichts Computerähnliches erfunden. Das ist alles handgemacht. Und das ist der Wahnsinn, auch wie die Tiere sich bewegen. Also wie viele verschiedene Wesen die dort auch haben, die sie alle animieren mussten. Ich bin total baff.
Also ich hatte ja, Licht- und Wassereffekte, das hätte ich auch nicht erwartet, dass da schon direkt solche komplizierten Effekte im allerersten Langfilm drin sein werden. Also ich weiß, dass man damals schon, dass sie damals schon echt von echten Tieren abgezeichnet hatten und auch Schneewittchen von der Schauspielerin gespielt wurde und dann eben, um die Bewegung natürlich hinzubekommen, das abgezeichnet haben. Aber naja, zeichne mal Licht ab oder zeichne mal Wasser ab.
Ja, voll.
Man schaut sich das wirklich an und weiß nicht, wie die es gemacht haben, weil man eigentlich immer senken wird. Aber so denkt man natürlich heute... Immer wenn wir irgendwas in Filmen sehen, was wir nicht erklären können, sagen wir, das haben die halt irgendwie digital getrickst. Und deswegen das macht mit Sicherheit auch noch die Faszination von so alten Filmen mit aus, dass wir da immer denken, ja, aber sie konnten es nicht digital machen. Und dann fehlt uns völlig die Fantasie, wie sie es denn gemacht haben.
Handwerk. Die waren handwerklich einfach ganz weit vorne. Und das habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt und wahrscheinlich werde ich es in jeder Folge irgendwie doch nochmal erwähnen. Wenn du das vergleichst mit den ganzen CG-Animationsfilmen, die nach wenigen Jahren schon so wegaltern, weil je besser die Computer, desto besser kann das irgendwie aussehen. Nur weder ein Toy Story noch selbst Monster AG, wenn du dir das heute anguckst, denkst du dir, puh, das sieht aber schon eher erbärmlich aus im Vergleich zu was heute möglich ist. Und das hast du bei den Zeichentrickfilmen nicht. Und ich finde es spannend zu sehen, wie stilistisch Disney einfach so prägend war, dass du bei allen, die wir jetzt auch schauen, aber gerade bei Schneewittchen, du so bestimmte Bewegungen, bestimmte Optik immer wieder gekommen ist. Also einfach wie stilistisch einmalig die Disney-Animationen sind.
Ja, ganz richtig. Und was auch auffällt, finde ich, ist...
Heuschnupfenalarm.
Das war Schnitten. Schneiden wir solche Sachen, wenn geschnieft wird und sowas?
Mal gucken. Der Raphael, der wird das bestimmt immer rausschneiden, wenn ich schniefe.
Ne? Nee, weil ich wollte dann wissen, ob ich dann aufhören muss zu labern, ob ich dann aufhören muss zu reden, wenn geschnieft wird oder sowas. Das wird wahrscheinlich jetzt sowieso rausgeschnitten.
So ein Test. Leute, wenn ihr das seht, hat der Cutter gepennt.
Aber was auch tatsächlich von der Erzählhaltung ist, was mir da aufgefallen ist und was vor allen Dingen jetzt meinem kleinen Neffen aufgefallen ist, weil der hat nämlich jetzt, also meine Schwester hat versucht, mit meinem 4-jährigen Neffen Schneewittchen anzugucken und die haben es kaum über die erste Viertelstunde hinaus geschafft.
Nachvollziehbar.
Ja, weil direkt die böse Königin kommt mit dem Spiegel und Das ist einfach mal alles 1:1 aus den expressionistischen deutschen Filmen wie Kabinett des Dr. Caligari und so weiter abgezeichnet. Und es sieht einfach aus wie aus einem Erwachsenenfilm. Es ist einfach unfassbar düster. Ja. Und das hat ja Disney ab dann oder eigentlich immer ausgezeichnet, dass neben dem ganzen kindlichen Humor einfach unfassbar dunkle und böse Szenen dort zu sehen sind. Das ist ja bei Schneewittchen nicht nur die böse Stiefmutter mit diesem Horrorspiegel, den wirklich jedes Kind verängstigen muss, sondern auch diese ganze Szene im Wald, wo Schneewittchen sich einbildet, die Bäume wären lebendig und würden sich fressen.
Das ist Horror.
Ja, das ist einfach
Horrorelement.
Ein Kinderalbtraum auf die Leinwand gebracht und weiß gar nicht, wie das.
Haltet durch, gleich kommen noch die sieben Zwerge.
Ja, genau. So. Damit hält sie wieder Stein. Die kommen, sieben Zwerge kommen ja erst ziemlich spät rein. Und wenn sie dann da singend und pfeifend aus ihrer Silbermine rauskommen, dann kannst du ja die ersten Kinder schon ohnmächtig aus dem Kino tragen.
Aber das ist auch wieder faszinierend, wie lange das dauert. Das ist, das habe ich bei vielen Filmen, die auch jetzt noch kommen, dass ich in der Erinnerung immer erst ab fast 30 Minuten das irgendwie nur im Kopf geblieben ist, dass die Exposition wahnsinnig lang ist. Mhm. Also auch hier, du denkst ja so, ja Mann, die müsste doch jetzt irgendwann mal bei den Zwergen landen. Nee, das dauert und nimmt sich seine Zeit, was ja erstmal ja gut ist. Aber so storytechnisch, dramaturgisch ist das jetzt auch nicht so eine richtige Geschichte. Ne? Man merkt doch schon, dass es so einzelne, ja fast wie so einzelne Kurzgeschichten erzählt ist.
Ja, was tatsächlich ein bisschen auffällt, ist, dass dieses Erwachsene und Düstere, also die Liebesgeschichte und das ganze Drama rund um Stiefmutter und Schneewittchen selber, im Prinzip eine Klammer ist, rund um die ganzen lustigen Kurzszenen, die Schneewittchen mit den Zwergen dann hat. Also sei es die Szene, wo die Zwerge Schneewittchen im Bett entdecken, oder sei es die Szene, wo die Zwerge und Schneewittchen miteinander feiern. Das sind ja alles sehr harmlose und komplett komödiantische Szenen.
Ich verstehe aber jetzt auch wieder das Meme von Schneewittchen, als sie einmal tanzt und sie so völlig drupp guckt.
Welches Meme denn?
Ne, wenn sie so tanzt, so dieses. Gut, könnt ihr jetzt, wenn ihr nur zuhört, könnt ihr nicht sehen. Dieses, wenn Schneewittchen tanzt.
Ja, gibt's da ein Meme, was mega populär ist, oder wie?
Ja,
ich weiß es nicht.
Nee, gibt es tatsächlich. Und du denkst die ganze Zeit einfach, okay, Schneewittchen ist drupp.
Okay, ja. Okay, verstehe. Aber vielleicht bildet sie sich die Zwerge auch nur ein. Ne? Ja,
das könnte
sein, weil im Endeffekt, wenn man mal ganz ehrlich den Film anguckt, die Zwerge können nicht verhindern, dass die böse Stiefmutter in Gestalt einer Hexe Schneewittchen zweimal fast tötet. Und die Zwerge bringen auch nicht die böse Stiefmutter um. Die fällt nämlich aus eigener Blödheit den Abgrund runter am Ende.
Dummes Ding.
Das heißt, wenn man, vielleicht kommen wir gerade einer Sache auf die Spur, dass Schneewittchen gar nicht...
Trupp ist.
Genau, dass die
Pilze gefressen.
Ja, ganz richtig.
Im Wald.
Die aus Phantasia dann, die tanzenden Pilze. Auf die wir noch in der übernächsten Folge zu sprechen kommen.
In Folge 4 über den dritten Film, ja, korrekt.
Aber was ich halt mal sagen wollte, ist, dass, wenn wir uns das angucken, haben wir in dem Sinne keine große Heldenreise oder keine große Entwicklungsgeschichte, so wie wir es mittlerweile gewöhnt sind. Und so wie Disney es dann spätestens ab Pinocchio, ab dem ersten Film auch immer gemacht haben, dass das wirklich immer Abenteuer waren, in denen sich die Hauptfigur weiterentwickelt und eben durch die tiefsten Abgründe geht und so weiter. Das ist dann bei dem nächsten Film so. Bei Schneewittchen ist es tatsächlich, dass das ganze Drama rund um die Stiefmutter und rund um den Prinzen, der sich in Schneewittchen verliebt, vorne und hinten stattfindet, und dazwischen sind die Szenen mit den Zwergen, die sehr komödiantisch sind und die im Endeffekt noch sehr funktionieren wie die ganzen Disney-Filme vorher, also die Silly Symphonies hießen die, ja, das waren ja die Disney-Kurzfilme, die immer nur als Vorfilme im Kino liefen, wo Walt Disney halt irgendwann sagte so, ja Leute, ich bekomme $10,000 für einen so einen Film, danach bekomme ich keinen Kinokartenshare, gar nichts, ich muss es irgendwie schaffen, dass meine Produktionen
die
Attraktion sind. Und deswegen hat er Schneewittchen entwickelt. Und man merkt dem Film an, dass er noch sehr dieser Kurzfilmlogik folgt, die Disney ja auch schon kannte. und dass quasi das Drama nur als Klammer da ist. Aber gut, was heißt nur? Dass,
das Ende dann ja doch relativ zügig auch vonstatten geht. Das ist ja auch immer noch eine allgemeine Absurdität, die man in Märchen ja sieht. Es gibt irgendwie überhaupt keinen Grund für Schneewittchen, sich in diesen Prinzen mit diesem unsäglichen Lied, was er singt, zu verlieben. Das wird ja nur kurz angedeutet und auch, wie sie aufgeweckt wird, und danach wird irgendwie alles gut. Also ich meine, das ist ja total verrückt, wie Schneewittchen wachgeküsst wird, sagt, oh, da ist er, ach, ich liebe dich, ja, tschüss, ihr Zwerge, bumm, Film ist zu Ende. Also
das ist so, weil es gibt ja auch keinen wirklichen Grund für die Stiefmutter eifersüchtig auf Schneewittchen zu sein, weil wenn man mal ehrlich ist, die Stiefmutter sieht schon noch besser aus als
ja.
Schneewittchen. Schneewittchen sieht aus wie ein ganz langweiliges...
Tatsächlich. Ich meine, die kommt ja auch nie an die frische Luft, deswegen ist ihre Haut hier so fahl und weiß. Aber was ich bei der Animation der Menschen noch total auffällig finde, dass die Gesichter sehr, sehr flach gezeichnet sind. Also du hast da jetzt nie so eine Räumlichkeit. Die sind schon eher flach. Und die Zwerge und alles andere, also vor allen Dingen aber die Zwerge, sehen dann schon aus wie Disney-Figuren, wie du sie später auch immer wieder
kennengelernt hast. Ja, im Endeffekt, diese menschlichen Charaktere sind nicht gezeichnet wie Comicfiguren, sondern eher wie Skizzen von Menschen.
Genau, wie Skizzen.
Und die Zwerge sind da klassische Comicfiguren mit dicken Nasen und so weiter.
Und das trifft auf jeden Fall aufeinander. Also das fand ich jetzt nochmal spannend zu sehen aus einer anderen Perspektive, dass du einfach merkst, dass da ein großer Unterschied ist und dass man ja danach oder später auch davon Abstand genommen hat und alles im Comicartigen später gezeichnet hat.
Ja gut, das stimmt. Das ist... obwohl es da auch noch Ausnahmen gibt, später zum Beispiel.
Ich denke, Cinderella Dornröschen so in die Richtung, ne, gedacht.
Ich glaube auch. Mhm. Das müssen wir uns später noch mal genauer angucken. Bei Schneewittchen ist es auf jeden Fall noch
aber
so.
Aber das ist doch ein guter Marker. Wenn wir jetzt diese anderen klassischen Märchen gucken, wie haben sich die Menschen in der Animation verändert?
Also bei Pinocchio, das können wir ja schon mal sagen, ist es auf jeden Fall nicht so. Geppetto ist genauso comichaft gezeichnet wie, also die Filme, die jetzt, die wir schon aufmerksamer angeschaut haben, da ist es nicht so, da gebe ich dir recht, da ist es bei Schneewittchen auf jeden Fall so, dass wir eine ganz klare Unterscheidung haben zwischen menschlich gezeichneten Figuren und comichaft gezeichneten Figuren. Aber da muss ich, finde ich, deswegen, dass das Verhältnis von Schneewittchen zu den Zwergen ist ja das, was eigentlich an diesem Film so spannend ist und wo die schönsten Szenen auch sind und auch die Szenen, an die man sich am besten erinnert. Und was ich da so interessant finde, ist, wie geschickt die das schon gemacht haben, in diese Szenen, denen ja eigentlich gar nicht so viel passiert, außer dass man sich gegenseitig beschnuppert, dass man miteinander feiert, dass man, was machen die eigentlich alles zusammen? Die Schneewittchen räumt die Hütte auf. Das sind ja an sich gar nicht so, das sind ja an sich gar nicht, vom reinen Inhalt her gar nicht so spannende Szenen. Aber was die halt wirklich, wirklich gut gemacht haben, ist, dass es immer schon sehr interessant sich das Verhältnis zwischen Schneewittchen und den Zwergen permanent wendet. Mhm. Also du hast immer diese Sache, dass die Zwerge wie kleine Väter sind für Schneewittchen, die Schneewittchen quasi warnen, du musst hier bleiben und quasi die Erziehungsberechtigten von ihr sind. Und dann kippt das plötzlich wieder innerhalb der Szenen oft, dass dann plötzlich Schneewittchen wie die Mutter für die Zwerge ist. Die sagt so, das dürft ihr aber nicht und so weiter. Und daraus ergibt sich ein sehr, sehr interessantes Spannungsfeld, von dem dieser Film zehrt, obwohl er auch seinen Humor rausschöpft und am Ende auch seine ganze Tragik. Weil wenn die Zwerge dann, diese fröhlichen Gesellen, dann am Ende am Sarg stehen und um Schneewittchen weinen, das ist ja, also das berührt einen ja, obwohl ja vorher gar nicht so viel explizit an Charakterentwicklung stattgefunden hat.
Aber du spürst, dass das Schneewittchen letztlich, und das ist ja das für mich auch noch das erste Bild, wenn du siehst, wie die Hütte vorher aussah, dass sie neben der Arbeit den Zwergen überhaupt mal wieder einen anderen Sinn fürs Leben mitgeben, ne? Dass sie überhaupt mal wieder Freude haben, dass sie andere Sachen sehen, weil da sah es ja aus. Und alleine dieses kümmere dich um zu Hause, wenn es zu Hause schön ist, dann geht es dir auch mental besser, finde ich ja auch noch so eine kleine süße Note.
Du meinst, Schneewittchen ist die Marie Kondo der 30er Jahre. Die kommt zu den Zwergen und zeigt denen, wie man die Socken richtig faltet.
Und schon geht es ihr besser. Schon
ja,
besser.
Stimmt.
Nein, aber also vielleicht so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber vorher waren das ja die absoluten Übermessis. Da würdest du heute eine RTL 2 Doku drüber drehen. So eine ganze Serie. Aber ja, also allgemein so dieses Lebensfreude, diese Naivität von Schneewittchen, dass diese Naivität nicht negativ dargestellt wird, sondern auch durchaus positiv, dass wenn du etwas naiver in die Welt hineingehst, dass du eben Fröhlichkeit, Freundlichkeit und das ist natürlich jetzt nicht die Hauptbotschaft, aber das habe ich noch so ein bisschen mitgenommen. Dominik, sei ruhig naiv. Sei ruhig ein wenig Schneewittchen, aber geh ein bisschen mehr ans Licht.
Was man auch noch sagen muss, ist, wo du gerade diese Aufräumszene nochmal sagst, was da als Motiv wieder sehr stark in den Vordergrund tritt, was wir ab dann auch bei eigentlich nahezu allen Disney-Filmen haben werden, ist diese Sache, dass die Hauptfigur mit Tieren spricht. Also es muss nicht unbedingt sein, dass die Tiere zurücksprechen, was die Tiere die Helfer der Hauptfigur sind.
Und
also,
Tiere auch immer verstehen, was sie sagt, selbst wenn sie genau, nicht agieren.
Ja. Und dann immer noch ein bisschen dazu trällern und dabei assistieren, eben das Ziel zu erreichen, was die Hauptfigur hat. Das ist in dieser Szene schon angelegt. Am Ende reiten die Zwerge dann auch auf den Tieren zur Rettung.
Weil die Tiere ja die Zwerge auch
holen. Und daran sieht man auf jeden Fall immer dieses Motiv, dass die gutherzigen Menschen in Disney-Filmen immer auch ein sehr enges Verhältnis zu den Tieren haben und mit den Tieren kommunizieren können und von den Tieren Hilfe bekommen.
Also, wenn sie gut sind.
Das ist auch da schon angelegt und wird dann auch ja, tatsächlich bei Pinocchio schon variiert. Also,
als kleiner Teaser für die nächste Folge.
So die absoluten Stars des Films, die auch ja bis heute immer noch auf T-Shirts gedruckt werden und deren Lieder man singt und so weiter, sind ja die Zwerge. Also ich meine, hei ho, hei ho, das kann doch immer fast jeder trällern, während man die Songs, das die Schneewittchen halt singt, nahezu vergessen hat. Ne?
Das ist aber, daran siehst du aber auch, warum Karnevalslieder in Köln so erfolgreich sind. Der Text muss simpel sein, weil hei ho, hei ho, da ist nicht viel Text.
Und das ist Köln, das sind ja auch mal vergnügt und froh. Das passt da schon gut. Wir haben noch die Heinzelmännchen von Köln.
Aber ich meine, das ist ja so eine dreiminütige Wiederholungsschleife von zwei Zeilen. Also liegt vielleicht auch daran, dass Schneewittchen-Songs komplexer waren.
Es ist aber auch ein schönes Lied. Und ich glaube, dass die Charaktere, die Zwerge einfach so sensationell präzise ausgestaltet sind. Ich meine, man muss das ja einfach nur mal vergleichen mit 9 Stunden der Hobbit, wo auch sehr ähnliche Zwerge vorkommt, von denen man sich aber niemanden, also keinen einzigen merkt, wo sie es in 9 Stunden nicht schaffen, diesen Figuren Profil zu geben, sodass man sich unterscheiden kann. Das schafft dieser Film mit auch einer enormen Menge an Figuren, nämlich 7 Stück, innerhalb von, ja, man kann schon fast sagen Sekunden, dass man sie komplett auseinanderhalten kann und dass man sie sich auch merkt und auch unterscheiden kann, wer welchen Charakter hat.
Und da ist das wie das große Boygroup-Phänomen, für jeden ist irgendeiner dabei, mit dem man sich besonders gut identifizieren kann, bei dem man besonders nah dran ist. Bei meinem Vater ist es auf jeden Fall aktuell der Grummelige.
Ja, das sagt er auch, das sagt er von sich.
Das nö, das so, sag ich.
Mein Lieblingszwerg ist der Grummelige.
das war einfach nur ein schwacher Gag meinerseits. Aber ich glaube, dass das eben auch toll ist, wenn du 7 Figuren hast und du mit jedem noch entweder anders connecten kannst, aber du hast total recht, dass man die einfach überschnell unterscheiden kann.
Und deswegen ist es auch nur folgerichtig, dass damals Disney hat dann ja für den Film einen Sonder-Oscar bekommen. Es gab ja noch keinen Animationsfilm-Oscar. Ganz einfach, weil es noch keinen Animationsfilm gab.
Weil es halt der erste war.
Und dann gab es ja auch das berühmte Foto, wo Disney den Oscar bekommt mit den 7 kleinen Oscars dabei. Kann man googeln, ist ein sehr schönes Bild. Und was auch die Zwerge nochmal ehrt, die nämlich eigentlich der Hit sind, der... Ja, eigentlich ist das, was von dem Film bis heute geblieben ist, sind eigentlich die Zwerge.
Und was du ja verrückterweise bei Animationsfilmen durchaus häufig hast, dass das, was das Highlight ist, oft die Sidekicks am Ende eigentlich sind.
Ja, weil
du kannst da nochmal Humor, du kannst viele verschiedene Facetten halt.
Weil aber auch bei den Sidekicks der Humor liegt.
Genau.
Ja? Weil, und das ist ja auch da in dem Film noch wirklich so ganz sauber getrennt. Du hast die dramatischen Ebenen, die dann auch so dramatisch sind, dass dann tatsächlich, also ich meine, die Szene, wo sich die Stiefmutter in die Hexe verwandelt, die haben die 1:1 aus dem Universal-Film Jekyll und Hyde abgezeichnet. der ja zu damaliger Zeit ein erwachsener Horrorfilm war. Also die haben da schon keine Kompromisse gemacht. Da wurde dann gesagt, so ja, hier ist eine Horrorszene, dann machen wir auch wirklich Horror. Und das ist auch gar nicht durch Komik gebrochen. Und du hast dann die Zwergenszene, die eben reine Comedy sind. Und das steht da noch sehr, sehr getrennt nebeneinander, was auch sehr interessant ist.
Was ja auch durch, dadurch, dass es ein klassisches Märchen ist und ein Märchen in den ganz, ja, ganz, ganz klassischen Märchen hier ohnehin eine Horrorerzählung ja sowieso immer ein klarer Bestandteil ist, das würdest du heute in den Film definitiv immer aufbrechen oder immer weitaus harmloser darstellen. Und damit könnten wir fast mit einer offenen Frage das Ganze beenden. War man früher weniger filmschig, auch als jüngeres Kind, lag es an der Zeit? Oder war man weniger verantwortungsvoll und hat die Kinder alle wochenlang mit Albträumen ins Bett gehen lassen?
Naja, man hat zu der Zeit ja noch den Struwwelpeter vorgelesen, ne? Und die Grimms Märchen sind ja auch nicht zu verachten. Und
Angst war eine Möglichkeit zu erziehen, jawohl.
Ja, aber es ist ja auch so, ich habe als Kind ja auch ganz gerne die gruseligen Märchen gehört. Es ist ja nicht so, als würde man als Kind jetzt die sich von der Angst fernhalten.
Also ich habe auch noch eine andere Theorie.
Den ersten Theorie. Flirt seines Lebens hat man ja normalerweise mit den Sachen, die einem ängstigen.
Das stimmt.
Später hat man ja auch zuerst vor Mädchen Angst, bevor man dann anfängt, mit ihnen zu flirten.
Und was ich noch mit direkt in die Diskussion einwerfen wollen würde, dadurch, dass es der erste Animationsfilm war, war ja auch dieser Gedanke, Animationsfilme sind nur für Kinder oder sind Kinderfilme, war ja ohnehin überhaupt gar nicht so präsent, im Gegenteil.
Genau, und ich glaube auch Schneewittchen wird wahrscheinlich auch gar nicht ausschließlich für Kinder produziert worden sein.
Nein.
Das war ja auch das Ding, weswegen Disney ja auch total eine Angst hatte, dass das ein riesen Flop werden wird und die Investoren, die er hinter sich hatte, ja auch unbedingt sehen wollten, was er da eigentlich treibt und dann animierte Storyboard-Version von dem Film geguckt haben und ja, dann schon gesagt haben, das wird ein Riesenerfolg. Das hätten die bestimmt nicht gesagt, wenn sie da gesagt hätten, das gucken sich ja maximal 10-Jährige an, weil Kino war ja auch damals alles nur nichts, wo man jetzt zum Kindergeburtstag hinging, ne? 1937.
Ach schön, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. In der YouTube-Fassung können wir euch jetzt noch den allerersten verlinken, wo wir ein bisschen unser Konzept erklären und ein paar andere Infos zu Disney raushauen. Und im Podcast hört ihr euch halt einfach die Folge vorher an. Es geht weiter nächste Woche, denn die haben wir jetzt zeitgleich veröffentlicht, damit ihr direkt schon mal so ein bisschen Futter bekommt. Geht's weiter mit Pinocchio.
Pinocchio, nächste Woche. Wir freuen uns.
So nämlich. Bis dann.
Tschüss.